das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Er gehörte zu den wenigen deutschen Weltstars und war schon zu Lebzeiten eine Legende. Jetzt ist der Schauspieler Mario Adorf nach kurzer Krankheit in Paris gestorben. Er wurde 95 Jahre alt. Mehr zum Tod von Mario Adorf später in dieser Sendung. Denn zuerst schauen wir auf den Krieg im Nahen Osten. Dort gingen die Angriffe auch heute weiter, obwohl die USA und Iran eine zweiwöchige Waffenruhe vereinbart haben. Nach schweren israelischen Attacken auf mutmaßliche Hisbollah-Stellungen im Libanon gestern beschoss die von Iran unterstützte Miliz wieder Ziele in Israel. Die EU-Außenbeauftragte Kallas erklärte, die israelischen Angriffe auf den Libanon gefährdeten die Waffenruhe. Israel kündigte inzwischen direkte Gespräche mit dem Libanon an.
Bilder der Verwüstung mitten in der libanesischen Hauptstadt Beirut. Gestern hatte das israelische Militär die größte Angriffswelle im Libanon seit Kriegsbeginn durchgeführt. Laut eigenen Angaben 100 Hezbollah-Ziele innerhalb von nur 10 Minuten angegriffen. In Beirut traf das nicht nur Stadtteile, die als Hezbollah-Hochburgen gelten, sondern auch Gegenden mitten im Zentrum. Israel hat das Haus getroffen und mit den Menschen darin zum Einsturz gebracht. Es hat Verbrechen begangen. Unschuldige Menschen sind hier gestorben. Mehr als 300 Tote meldet das libanesische Gesundheitsministerium insgesamt. Das israelische Militär gibt an, den Sekretär von Hezbollah-Anführer Naim Qassem getötet zu haben und setzt die Angriffe auch heute weiter fort. Ich habe darauf bestanden, dass die vorübergehende Waffenruhe im Iran nicht Hezbollah einschließen wird und wir werden weiterhin hart angreifen. Wunderbare Bewohner von Nordisrael, wir werden eure Sicherheit wiederherstellen. Dort greift die Hezbollah auch heute mit Raketen an. Die EU-Außenbeauftragte Kaya Kallas wirft Israel vor, die Waffenruhe zu gefährden. Die Hezbollah habe den Libanon zwar in den Krieg gezogen, doch das Recht auf Selbstverteidigung rechtfertige nicht solch massive Zerstörung, postet sie auf X. Premierminister Netanyahu hat am Abend überraschend angekündigt, dass Israel direkte Gespräche mit dem Libanon beginnen will. Fokus sei die Entwaffnung der Hezbollah und friedliche Beziehungen zwischen Israel und Libanon.
Sollte es tatsächlich zu direkten Gesprächen kommen, wäre das historisch. Denn es bestehen keine diplomatischen Beziehungen zwischen Israel und dem Libanon. Allerdings hatte das israelische Vorgehen im Libanon zuletzt andere Signale gesendet. Eine Bodeninvasion, nun massive Luftangriffe und zuletzt die Ankündigung, die Kontrolle über den Südlibanon zu behalten und Orte im Grenzgebiet komplett zu zerstören.
Vera Rudolph verfolgt von Kairo aus die Lage im Libanon. Wie wird dort der Vorschlag für direkte Verhandlungen aufgenommen?
Also genau darum haben ja Präsident Aoun und auch sein Premier in den letzten Wochen und auch in den vergangenen Tagen immer wieder geworben. Nur war eben diese Bitte bislang von Israel ignoriert worden. Seit Anfang vergangenen Jahres, seit die neue Regierung im Amt ist, hat sie immer mantraartig betont, dass sie eben eine Entwaffnung der Hezbollah vorantreibe. Nur laut Beobachtern mangelte es ihr bislang dazu an politischer Durchsetzungskraft, aber auch an militärischen Ressourcen. Hezbollah ist ja nicht nur weiterhin auch militärisch eine Macht im Land, sondern ist ja auch fest in ihrem Gesellschaftsteil und in der sozialen Struktur auch im Land verwoben. Und die Miliz selbst, da gab es noch keine Reaktion auf diese Initiative. Und es ist auch fraglich, dass sie das überhaupt annimmt, denn sie kämpft ja im Schatten des Irankrieges um ihr Überleben.
Ziel der Gespräche soll auch der Aufbau friedlicher Beziehungen sein. Wie tief ist die Kluft zwischen Israel und dem Libanon?
Die ist sehr tief und deshalb geht es der libanesischen Regierung eben nicht nur um die Entwaffnung der Hezbollah, sondern wirklich um einen dauerhaften Frieden, also sprich um eine Anerkennung der Grenzen, der Souveränität, um ein Ende der Kampfhandlungen, auch einen kompletten Rückzug und damit ein Ende der Besatzung aus dem Süden des Landes. Die beiden Länder sind seit 1948 offiziell im Kriegszustand und auch bei der ausverhandelten Waffenruhe vor anderthalb Jahren, die war ja sehr brüchig und da gab es zuletzt ja fast täglich ja Angriffe des israelischen Militärs. Und daher insgesamt ist das Misstrauen, selbst wenn es zu Verhandlungen kommt, zwischen den beiden Ländern weiterhin extrem groß.
Vielen Dank, Vera Rudolph in Kairo. US-Präsident Trump wirft der NATO seit längerem vor, die USA im Krieg gegen den Iran nicht genügend zu unterstützen. Nach einem Treffen mit NATO-Generalsekretär Rutte gestern im Weißen Haus bekräftigt er diese Kritik noch einmal. Zudem fordert er binnen der nächsten Tage konkrete Zusagen der Verbündeten, wie sie sich an der Sicherung der Schifffahrtswege in der Meerenge von Hormus beteiligen wollen.
Am Tag nach Trumps heftiger Kritik an der NATO versucht Generalsekretär Rutte zu beschwichtigen. Es sei gut, wenn zwischen Freunden Klartext gesprochen würde. Ich habe seine Enttäuschung deutlich gespürt. Bis zu einem gewissen Punkt verstehe ich ihn auch. Jetzt gilt Schnelligkeit vor Perfektion. Wenn die NATO eine Rolle spielen kann, wäre das toll. Gestern hatte Rutte den US-Präsidenten nicht besänftigen können. Nach dem Treffen legte Trump nach und drohte sogar wieder in Richtung Grönland. Die NATO war nicht da, als sie gebraucht wurde. Und sie wird nicht da sein, wenn wir sie wieder brauchen sollten. Erinnert euch an Grönland, dieses große, schlecht gemanagte Stück Eis. Laut Wall Street Journal will Trump Partner, die ihn nicht unterstützen, bestrafen, indem er US-Truppen abzieht und zum Beispiel nach Polen verlegt, auch aus Spanien und Deutschland. Der Kanzler hatte gestern mit Trump telefoniert und davon nichts erfahren.
Wir haben weder über den Abzug gesprochen, noch über die Einschränkung der Nutzung der militärischen Infrastruktur, die von den amerikanischen Streitkräften in Deutschland vorgehalten wird. Es gibt Stationierungsabkommen.
In Deutschland sind insgesamt ca. 37.000 US-Soldaten stationiert. Der größte Luftwaffenstützpunkt Ramstein dürfte von einem möglichen Abzug nicht betroffen sein. Ansonsten halten Experten eine Truppenverlegung aber für denkbar.
Also ich traue es ja durchaus zu, diese Ankündigung letzten Endes loszuwerden und dann auch die ersten Schritte zu unternehmen. Und da reden wir ja nicht unbedingt über Ramstein.
Trumps Drohungen seien aber durchaus ernst zu nehmen.
Und der US-Präsident erhöht den Druck auf die Europäer. Alle Länder, die sich an der Sicherung der Straße von Hormuz beteiligen wollen, sind aufgefordert, in wenigen Tagen nach Washington zu melden, was genau sie beitragen können. Von einem Ultimatum möchte die NATO aber dennoch nicht sprechen.
Die deutschen Reeder bleiben trotz der vereinbarten Waffenruhe zwischen Iran und den USA zurückhaltend. Angesichts der weiterhin angespannten Lage in der Straße von Hormuz fordert ihr Verband zunächst konkrete Angaben, wie eine freie und sichere Passage durch die Meerenge sichergestellt werden soll. Seit Ausbruch des Krieges sitzen viele Handelsschiffe und Seeleute im Persischen Golf fest.
Nervosität heute Mittag bei Hapag-Lloyd in Hamburg. Sechs ihrer Schiffe sitzen weiter fest, beladen mit Elektronik, chemischen Produkten und Lebensmitteln. Es geht um Sicherheitsgarantien und seit 6 Wochen auch um die Versorgung der Crew.
Wir sind natürlich im täglichen Austausch mit den Crews. Wir versorgen sie mit Proviant, Frischwasser. Wir sind bereit auszulaufen, jedoch ist die Situation leider noch nicht so, dass es sicher gewährleistet ist. Wir brauchen natürlich die Zusicherung des Iran, dass das nicht mehr geschossen wird.
Und das zeigt der Schiffstracker heute Morgen. Viele Punkte, wenig Bewegung Richtung Meerenge. Agenturen berichten von vereinzelten Tankern, die durch die Straße von Hormuz gefahren sind. Zu normalen Zeiten passieren sie 135 Schiffe pro Tag. Der Welthandel im Stau. Nach Angaben des Verbands Deutscher Reeder sitzen seit Ausbruch des Krieges Ende Februar mehr als 2000 Handelsschiffe mit rund 20.000 Seeleuten im Persischen Golf fest. Darunter seien mindestens 50 Schiffe von 10 deutschen Reedereien. Die Reeder warten auf ein sicheres Startzeichen und auf belastbare Sicherheitszusagen von Iran.
Wir gehen immer noch davon aus, dass bestimmte Gefahren in der Straße von Hormuz vorhanden sind, sei es Beschuss durch Raketen oder Drohnen oder sei es Gefahren, die von schwimmenden Minen ausgehend auch noch unklar ist, ob man eigentlich eine Genehmigung zur Durchfahrt der Straße von Hormuz braucht von iranischen Behörden.
Deutsche Schiffe warten erstmal weiter ab. Hapag-Lloyd kostet jede Woche der Verzögerung 50 Millionen Dollar.
Die Spritpreise in Deutschland sind heute Mittag im Bundesdurchschnitt leicht gesunken, aber sie sind weiterhin hoch. Viele hoffen deshalb, dass die Regierung für schnelle Entlastungen sorgt. Diese Erwartung hat Bundeskanzler Merz nun gedämpft. Man werde aber reagieren, wenn die Preise infolge der Auseinandersetzungen im Nahen Osten weiter steigen würden, sagte der CDU-Politiker. Er habe Wirtschaftsministerin Reiche und Finanzminister Klingbeil gebeten, Entscheidungen vorzubereiten, sagte Merz. Die russische Menschenrechtsorganisation Memorial arbeitete Verbrechen aus der Stalinzeit auf und zeigte immer wieder Rechtsverstöße der Regierung auf. 2022 wurde Memorial mit dem Friedensnobelpreis geehrt. Heute stufte das oberste Gericht in Russland Memorial als extremistische Organisation ein. Damit ist der Gruppe ab sofort jegliche Arbeit verboten und für die russischen Behörden wird es leichter, Unterstützer von Memorial strafrechtlich zu verfolgen. Der Klimawandel verändert das Meereis in der Antarktis, darunter leiden auch die Kaiserpinguine. Ihre Population sei zwischen 2009 und 2018 um 10% geschrumpft, berichtet die Weltnaturschutzunion. Die Organisation aus Wissenschaftlern, Regierungen und Umweltschutzgruppen stuft den Kaiserpinguin nun als eine stark gefährdete Art ein.
Sie sind die Stars zahlreicher Dokumentarfilme, die Kaiserpinguine der Antarktis, die nun von der Weltnaturschutzorganisation als stark gefährdet eingestuft werden. Die Population könnte sich demnach in den nächsten 60 Jahren halbieren. Denn durch den Klimawandel schmilzt den Kaiserpinguinen das Eis unter den Füßen weg und damit die Lebensgrundlage.
Dort brütet er, dort zieht er seine Küken groß und in den letzten Jahren kommt es immer häufiger vor, dass dieses Meereis früh im Jahr aufbricht. Und dadurch die Küken im Prinzip nicht bereit sind, ins Wasser schon zu gehen, weil sie durchs Federkleid noch nicht komplett wasserdicht sind und da es fallen komplette Bruten aus.
Vom Aussterben bedroht ist nun auch der antarktische Seebär. Der Bestand hat sich seit 1999 mehr als halbiert. Ihm fehlt durch die steigenden Meerestemperaturen zunehmend die Nahrung, wie etwa Krillkrebse. Das empfindliche Ökosystem gerät aus der Balance. Eine Gefahr nicht nur für die Tierwelt. Das ist ein Warnsignal an politische Entscheidungsträger und unsere Regierungen, dass der Klimawandel real ist, dass er unseren Planeten beeinflusst, dass wir globale Artenvielfalt verlieren, während wir hier sprechen und es Zeit ist, etwas dagegen zu tun. Die Weltnaturschutzorganisation fordert nun besseren Schutz für die Tiere in der Antarktis und eine schnelle Reduktion von Treibhausgasen.
Mario Adorf spielte Bösewichte und Patriarchen, Mörder und Kommissare und erweckte jede seiner Rollen eindrücklich zum Leben. Er brillierte in Filmen, Fernsehserien und auf der Theaterbühne. Auch international feierte er Erfolge. Zu seinen bekanntesten Rollen zählen der Vater im Oscar-prämierten Film Die Blechtrommel sowie seine Auftritte in TV-Mehrteilern wie Der große Belheim oder Kir Royal.
Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast.
Mario Adorf als Fabrikant in der Kultserie Kir Royal, eine seiner legendärsten Szenen. Er war einer der ganz großen deutschen Schauspieler, feierte auch international Erfolge. Ein Publikumsliebling, glaubwürdig, kraftvoll. Mit vielen Rollen hat er Filmgeschichte geschrieben. Etwa in Volker Schlöndorffs Die verlorene Ehre der Katharina Blum. Adorf spielte in mehr als 200 Produktionen. Mal war er der Böse, der Winnetous Schwestern Chochi umbringt. Mal war er der Gute im großen Belheim. Mario Adorf wurde 1930 in Zürich geboren. Er hatte keine leichte Kindheit. Seine Mutter zog ihn allein groß in der Eifel. In den 50er Jahren studierte er Schauspiel in München, lebte später jahrzehntelang in Italien.
Als Schauspieler war ich ja der Ausländer. Ich spielte zwar Italiener, aber für die Regisseure, die Produzenten, da war ich eben ein Deutscher.
Trotz seines frühen Erfolges blieb er bodenständig.
Für mich war es weitgehend meine Erziehung und dann meine Erziehung am Theater. Das Lernen am Theater, eben auf dem Boden zu bleiben und nicht also abzuheben, dass man sich nicht so wichtig nimmt und dass alles letzten Endes vorbeigeht.
Mit Adorf geht ein deutscher Schauspieler, der die Aura eines Weltstars hatte.
Goodbye, John. Schön war's mit uns zwei.
Zum Tod von Mario Adorf sendet das Erste heute Abend einen ausführlichen Nachruf um 22.50 Uhr nach den Tagesthemen oder jetzt schon zu sehen in der ARD-Mediathek. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 10. April.
Ein Tief bringt uns Regentropfen, Schneeflocken und kältere Luft. In der Nacht von Westen Schauer sowie einzelne Gewitter. Bis zum Morgen erreichen die Wolken eine Linie Ostholstein-Mecklenburg-Ostbayern. Vor allem dort können sich Flocken unter den Regen mischen. Am Tag im Süden und Osten zeitweise Regen, einzelne kurze Schauer und Gewitter. Im Westen ab und an Sonnenschein. In der Nacht plus 12 bis minus 3 Grad. Am Tag 6 Grad im Havelland, 18 Grad im Breisgau. Am Samstag neben lockeren Wolken viel Sonne, im Laufe des Nachmittags im äußersten Westen mehr Wolken, Schauer und Gewitter kommen auf. Am Sonntag ist es von Brandenburg bis nach Bayern freundlich, sonst regnet und gewittert es gebietsweise, am Montag etwas Regen Richtung Westen und Süden.
Um 22.15 Uhr begrüßt Sie an dieser Stelle Ingo Zamperoni mit den Tagesthemen. Wir gehen der Frage nach, wie sehr das Verhältnis Europas zu US-Präsident Trump zerrüttet ist und von Form und Funktion, wie die Kunsthochschule Weißensee die Bauhaustradition in der DDR fortgeführt hat. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.